Hallo allerseits, ihr Lieben, wir wollen uns heute wieder Hildegard von Bingen zuwenden. Hildegard von Bingen, die Äbtissin, die vor 900 Jahren lebte am Rhein in der Nähe von Bingen und die, man kann es gar nicht oft genug sagen, die Gnade, das Gnadengeschenk erhalten hatte, dass sie aus dem Licht aufnehmen durfte, das, was man wichtige Informationen aus der Wahrheit nennt. Wichtige Informationen zum Thema Kräuterkunde, auch zum Thema Lebensmittelkunde, zum Thema Edelsteinkunde. Sie komponierte und sie wusste Körper und Geist bzw. Seele in den richtigen Kontext zu setzen. Sie wusste, dass beides miteinander verbunden war und das eine ohne die Pflege des anderen niemals richtig funktionieren kann. Das heißt, wenn mein Körper nicht gesund ist, wenn ich frevle und zu viel esse oder trinke oder Drogen nehme, dann schade ich meinem Körper und aber auch meiner Seele. Wenn ich meine Seele nicht in Ordnung halte und destruktiv bin oder nörgelig oder andere unliebsame Angewohnheiten habe, mit denen ich vielleicht auch noch mein ganzes Umfeld terrorisiere, dann tut es nicht nur meiner Seele nicht gut, sondern wirkt sich auch körperlich aus. Ich hatte das große Vergnügen, kürzlich ein langes Gespräch mit Vikat Strelo führen zu dürfen, der das sagenumwobene Hildegard-Buch geschrieben hat, nämlich die Psychotherapie der Hildegard von Bingen, Heilen mit der Kraft der Seele. Und ich dachte immer, ich hätte schon alles daraus mit euch besprochen, habe ich aber nicht. Denn diese Dinge, die hier alle drinstehen, die sind so vielfältig und sie hat vor allem 35 verschiedene Untugenden oder Laster des Menschen ausgemacht. Und diese Untugenden bzw. Laster, die hat sie mehr oder weniger aneinandergereiht und hat uns mitgeteilt, was es bedeutet, gegen gewisse wichtige Gesetze zu verstoßen und wo wir selber damit hinkommen. Ja, und das sollte man einfach wissen, denn all das, was wir vielleicht in gar nicht so bösem, vorsätzlich bösem Wollen mit den anderen Leuten machen, denen wir also schon auf eine gewisse Weise zusetzen, durch die Art, wie wir sind, wie wir andere behandeln, das ist eben nicht so einfach ein Kavaliersdelikt, sondern es führt dazu, dass es uns, unserer Lebensweise, unserem Körper, unserer Seele, unserem Gemütszustand einfach nicht gut tut. Und ich möchte euch heute ein Thema von ihr vorstellen. Also ich erwähnte es bereits, sie hat 35 Untugenden ausgemacht, denen der Mensch anheimfallen kann und hat denen 35 Tugenden entgegengesetzt, die wir einsetzen sollten an der Stelle, wo wir gesehen haben, oh, wir sind auf der falschen Seite. Wir fallen da noch in ein gewisses Muster, das nicht richtig und auch nicht für alle Menschen gut ist oder für die ganze Welt, für die ganze Erde nicht. Und wir wollen uns heute dem Thema zuwenden, der Gottvergessenheit. Ein aus meiner Sicht extrem relevantes Thema, weil viele Menschen heute in dieser wirren Endzeit tatsächlich Gott vergessen haben. Sie meinen, sie kommen ohne ihn aus. Klar, wenn es Probleme gibt, dann ist man schnell wieder dabei zu beten, weil es gar nicht anders geht, weil diese Verbindung durch den Gottesfunken, den der Schöpfer jedem Menschen eingegeben hat, eine Verbindung besteht. Aber wenn man die vergisst und vielleicht über mehrere Inkarnierungen, wenn man vielleicht auch destruktive Erfahrungen mit der Kirche gemacht hat, die einem ja weismachen möchte, leider oft mit Erfolg, dass die Kirche gleich Gott ist, Der war natürlich viele Jahre und Jahrzehnte und vielleicht Jahrhunderte auf dem falschen Weg. Denn richtig, die Kirche braucht Gott. Das ist nun mal das Geschäftsmodell der Kirche. Aber Gott braucht die Kirche nicht. Der hat unsere schöne Schöpfung hier erschaffen, uns Menschen, viele Kreaturen anderer Art, ohne die Kirche. Also die Kirche und Gott haben nur insofern etwas miteinander zu tun, als die Kirche diesen hohen Begriff, diese hohe Institution nutzt, um sich selber auf der Erde Macht zu verleihen, um sogar zu behaupten, ja, vielleicht mit dem sogenannten Heiligen Stuhl in Rom die Vertretung Gottes auf Erden zu sein. Also wenn es nicht so lächerlich wäre, dann könnte man lachen, aber es ist einfach ein Gebaren, das aus meiner Sicht wirklich ein mühevoll, jammervoller Versuch ist, um auch diese Macht behalten zu können. Aber alles wird im Moment erschüttert und so ganz gewiss auch diese Position. Hildegard setzt dem Begriff Gottesvergessenheit einen anderen Begriff, den richtigen, entgegen. Und was hier also die Gottesferne ist, ist auf der anderen Seite die Gottesnähe. Was eine Art Unvollständigkeit des Menschen durch diese Gottesvergessenheit ist, stellt auf der anderen Seite die Vollständigkeit dar. Und sie hat ja klar gemacht an so vielen Stellen, dass die Untugend, die jeweilige, die mit uns zu tun hat oder die wir zugelassen haben, auch gewisse Körperregionen befällt und damit wir selber es sind, die sich auch dann wieder befreien können, wenn wir nur erkannt haben, woran es liegt. Wiegard Strelow, also wunderbar, dieser Mann, der ist ja bei dem großen Kongress Gesund durchs Chaos dabei, mit einem langen Interview auch, das ich mit ihm führen darf. Und er hat in dem Vorgespräch so geniale Argumente gefunden, warum es jetzt wichtig ist, dass wir Menschen uns dem Schöpfer wieder zuwenden, den Weg zu ihm finden, den wir verlassen haben, wir eben in die Gottesvergessenheit gekommen sind und ganz, ganz schnell uns wieder erinnern sollten. Das hilft natürlich, wenn man in die Natur geht. Da findet man ihn sofort, aber man findet ihn überall. In allem, was wir tun, sehen, betrachten, befühlen und eben auch nicht sehen können. Seine unsichtbaren Gesetze, die sakrosankt in dieser Schöpfung wirken. Was sind denn die körperlichen Störungen, wenn wir Gott vergessen haben? Sie sagt, der Körper kann mit allen möglichen Krankheiten betroffen sein, denn er sagt, es ist das 25. Kräftepaar, lokalisiert im Bereich des ersten Wirbels des Kreuzbeins. Und das steht im Zusammenhang mit dem Bereich von den Knien bis zu den Füßen sowie mit dem Iliosakralgelenk. Und dort sind die Nervenpaare aus Kreuz- und Steißbein mit dem pferdeschwanzähnlichen Ischiasnerv verbunden. Also der Körper kann mit Ischialgie, mit Darmkrebs, mit einem Burnout-Syndrom, mit Hormonregulationsstörungen, mit Sexualitätsverlust, mit Impotenz, mit Nieren- und Nebennierenschwäche, Nierensteinen, Knochenmarksentzündung, Rheuma, Krampfadern, Hämorrhoiden sowie auch mit Arthritis oder Arthrose in Hüft- und Kniegelenken reagieren. Es können Thrombose oder Embolien auftreten. Spannend. In der Psychotherapie bedeutet dies, was können wir tun? Wiegard Strelow zitiert Hildegard, indem er sagt, Fasten hilft immer. auch ein bisschen in die Einsamkeit zu gehen, sich mal selbst so eine Wüste zu schaffen, in der auch viele große Propheten und Denker sich aufhalten mussten. Damit meine ich zum Beispiel so eine Wüste. Wer geht in die Wüste? Derjenige, der in eine innere Abgeschiedenheit für eine Weile soll. Also das soll nie ein Dauerzustand sein, aber um auch innerlich weiterzukommen, ist es gar nicht schlecht, wenn man entweder selber entscheidet, ein bisschen aus dem ganzen Gewerk herausgeholt zu werden, oder aber indem man tatsächlich auch dazu gezwungen wird. Also auch hier, wenn man von irgendeinem schon geliebten Platz, kann der Arbeitsplatz sein, kann ein Familienplatz sein, wenn man da gewaltsam rausgeholt wird, weil irgendeiner sagt, mit dir geht das jetzt hier nicht mehr und wir das nicht verändern können, sondern akzeptieren müssen, dann dürfen wir das Beste daraus machen und sagen, okay, ich verstehe es zwar gerade nicht, aber Herr, zeig mir meinen Weg. Was darf ich jetzt lernen? Warum werde ich in die Einsamkeit geschickt? Warum habe ich jetzt nichts zu tun? Ich möchte doch für andere da sein. Und auch wenn wir es nicht sofort erkennen können, im Rückblick, einige Zeit später, hundertprozentig werden wir erkennen, ach, dafür war das gut. Und das Licht holt uns manchmal oder hilft uns dabei, aus solchen Situationen herausbefördert zu werden, in die Wüste zu kommen, in der Wüste eine Weile zu bleiben, damit wir zu uns kommen, in die Innerlichkeit, zur inneren Stimme, zur Intuition, zum Bauchgefühl, zur Empfindung, zur Seele, zur Verbindung mit der geistigen Welt und dann das Schönste, Beste, zur Gottesverbindung. Damit sind wir auf dem besten Weg gegen die Gottesvergessenheit, wenn wir diesen Weg zurückfinden. Wiegard Strelo bemüht Hildegard hier und sagt, wiederholt und stellt dar, was sie sagt. Wie sehen die destruktiven Worte aus, beziehungsweise hören sie sich an? Und wie sieht das Bild der Gottvergessenheit aus? Und jeder, der hier schon ein paar Mal zugehört hatte, der weiß, dass Hildegard von Bingen auch gemalt hat, nämlich diese Bilder. Wie sieht so ein Laster aus? Wie sieht diese Gottvergessenheit aus? Und was sind die Worte aus dem Licht zu diesem Thema? Da heißt es, Menschen, die das göttliche Prinzip aus ihrem Bewusstsein streichen, richten sich ihr Leben nach ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen ein. Im Mittelpunkt steht nun nicht mehr Gott, sondern das Ego. Alles dreht sich nur noch um sie selbst. Die Gottlosigkeit ist eine Folge der Bequemlichkeit. Die Menschen, die im Dienst für das Leben lahm geworden sind, vergessen Gott und fallen in geistige und seelische Umnachtung. Sie haben kein Verlangen mehr nach Gott, weil sie ständig von Einflüsterungen diabolischer Geister beeinflusst werden. Gleichzeitig halten sie ihre eigenen Überzeugungen für Gott gegeben. Die meisten Menschen unserer Zeit haben kein Verlangen mehr nach Gott, weil die persönliche Gottesvorstellung verschwunden ist. Oblivio, vom französischen J'ai oublié. Ich habe vergessen, wer ich bin. Ich habe keine Ahnung. Einfach alles vergessen. Hildegard sieht in ihrer mystischen Schau die Gottesvergessenheit durch eine Sterneidechse symbolisiert. Die Eidechse erscheint in einer schwarzen, nebulösen Wolke. Die Gestalt hat ihre Vorderfüße auf eine Nebelwolke gestellt und empört sich bei Gott, dass er sie vergessen hat. So dreht die Gottesvergessenheit den Spieß um, denn nicht Gott hat den Menschen vergessen, sondern der Mensch hat sich von Gott abgewendet. Dabei blockiert er sich selbst und stellt sich mit seinen Taten Gott in den Weg. Weil die Menschen, die Gott aus ihrem Leben gestrichen haben, durch unnütze Gedanken viel Energie verlieren, sind sie oft kraftlos, benebelt, trübsinnig, eingehüllt in dunkle Wolken. Mit Grausamkeit und Rücksichtslosigkeit gehen sie vor und treiben einen unruhigen Lebenswandel. Da heißt es: Warum sollte ich meinen eigenen Willen nicht durchsetzen? Ich weiß nichts von Gott und er kennt mich auch nicht. Ich will nichts von ihm wissen, weil er mich auch vergessen hat. Ich mache sowieso nur, was ich will und was mir gefällt. Viele erzählen mir vom ewigen Leben, von dem ich sowieso nichts verstehe und das mir auch noch niemand zeigen konnte. Sie weisen auf einen Gott hin, auf ein anderes Leben und den Verdienst in einer späteren Zeit. Von all dem habe ich keine Ahnung. Das Leben ist für mich eine Illusion, die mehr falsch als richtig ist. Daher sind mir alle anderen egal und ich mache nur, was mir nutzt. Ich habe meine eigenen Vorstellungen, da weiß ich, was ich habe. Ich brauche keine anderen Schulmeister. Wenn es wirklich einen Gott geben sollte, dann steht eins fest, nämlich, dass er mich nicht kennt. Zitat Ende. Tja, man hört es schon, wie es wirkt auf einen. Man erkennt eine Art Trotz, eine Trotzeshaltung, eine egoistische Trotzeshaltung, eine naive, kindische, nicht kindlich, kindische Trotzeshaltung. Hildegard spricht über den Ursprung dieser Gottesvergessenheit, nämlich Menschen, die in dieser Gottesvergessenheit leben, in einem Zustand geistiger und seelischer Umnachtung, fern aller kosmischen und göttlichen Einflüsse, da heißt es: Wiederum sah ich eine große Zahl von Dämonen, die mit großem Geschrei riefen: Lasst uns dorthin eilen, wo wir nach unseren eigenen Vorstellungen müssen. Diese Dämonen erzeugen im Menschen die Schwäche der Gottesvergessenheit, die nicht nur die Heilung, sondern auch ein sinnvolles, glückliches Leben blockiert. Zitat Ende. Das war jetzt Hildegard persönlich, die hier sprach. Und wir spüren es. Wir spüren diese Gottvergessenheit, diese Leere. Und wir sehen diese Dämonen, die nichts anderes sind als die Gedankengebilde, die der Mensch selber erzeugt. Und die Wortgebilde, die er erzeugt. Und die Tatengebilde. Denn Leute, die Gott nicht kennen, die tun andere Dinge als die Menschen, die zu Gott wollen, die an dieser Verbindung arbeiten. Und die, die ihn nicht kennen wollen, sprechen ganz andere Sachen als die anderen. Und sie denken andere Sachen als die anderen. Und deswegen haben sie ein ganz anderes morphogenetisches Feld, mit dem sie sich selber stetig wieder neu verbinden als die anderen, die nach oben wollen. Und wer Gott vergessen hat und sich dieses Umfeld geschaffen hat und diese Dämonen, diese Phantome, diese Gebilde herangezüchtet hat, mit denen er sich auf dem Gesetz der Gleichart beruhend mit allen anderen gleichdenkenden, gottesfernen Menschen verbindet, der kann gar nicht anders als immer stärker von dem betroffen sein und damit sich selber abschneidend von einem sinnvollen und glücklichen Leben. Im Gegenteil, er sinkt immer tiefer, weil er dies zulässt. Und wer solche Gedanken und Wort und Tatformen um sich herum zulässt, der muss sich nicht wundern, wenn er zum Beispiel auch verbunden wird mit vielen regierenden Politikern der Jetztzeit, die zum Beispiel bei ihrem Amtseid Gott vorsätzlich streichen und sagen: Nein, ich schwöre nicht auf Gott. Mit anderen Worten, ich glaube nicht an ihn. Ich fürchte ihn auch nicht. Die Gottesfurcht ist ungefähr das Wichtigste, was wir haben sollten. Und damit ist nicht gemeint, wir haben Furcht davor, dass wir bestraft werden, sondern wir sollten Ehrfurcht walten lassen vor seinen strengen Naturgesetzen, die wir dringend kennen sollten, damit wir hier gut durchkommen. Und das tun zum Beispiel die Politiker alle nicht und das morphogenetische Feld dieser Leute. Das liegt natürlich auch über der ganzen Erde. Und mit dem verbinden sich die Leute, die von Gott nichts wissen wollen. Und man ist dabei, sich gegenseitig immer weiter herunterzuziehen. Am Ende des Tages, am Ende dieser Transformation, ist klar, wie die Sache ausgeht. Sie geht nicht für die, die gottesfern und gottvergessen hier leben, nicht für sie aus, sondern es wird schwierig für diese Leute werden, weil Gott wird wirken, und zwar in einem Maße, wie wir es heute alle noch nicht einordnen können. Auch wenn wir gottesfürchtig sind und das alles auch einbeziehen in unsere Zukunftsplanung und sagen, oh ja, ich muss mich rechtfertigen, ich werde gewogen, ich komme vor den Richter. Man schaut sich an, wie habe ich gedacht, wie habe ich gehandelt, wie habe ich geredet. Das wird das sein, was auf uns zukommt. Wohl dem, der versucht hat, sich mit Gott zu verbinden, mit dem Schöpfer, der versucht hat, die Gesetze zu erlernen. Ich möchte immer wieder euch den Hinweis geben für alle, die es noch nicht wissen. Wer die Gottesgesetze lernen will, er kann sie lernen. Es gibt diese drei Bände im Lichte der Wahrheit von Abdruschin, die Gralsbotschaft, wo diese Gesetze genau erklärt werden. Und jeder, der die 10 Gebote liest, der weiß, wie die Gottgesetze sind. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Aber das 1. Gebot heißt, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Steht ihr? Wow, da ist so viel Kraft und Power. Und es ist gar nicht so schwer, dieses Erkennen. Was schreibt Vikart Strelo, der gute Vikart Strelo, mit dem ich dieses wunderbare Interview machen darf? Und mit dem ich wirklich, obwohl wir uns erst durch diese Arbeit kennengelernt haben, mich so verbunden fühle, weil er dieses Erkennen hat und in diesem Buch hier Heilen mit der Kraft der Seele dargestellt hat. Dieses Buch ist auch Labsal, ist eine genauso wichtige Empfehlung. Und er spricht vom Symbol und vom Symptom der Gottesvergessenheit. Und zitiert unsere liebe Hildegard von Bingen. Da heißt es, von der Bequemlichkeit ist es nur ein kleiner Schritt zur körperlichen und geistigen Schwäche. Herz- und Kreislauf, Nervenschwäche, Demenz, Depressionen und zu einem Zustand der Abwehrschwäche mit ständiger Müdigkeit und Erschöpfung. Zielorgan dieser Schwäche sind meistens Magen und Darm mit einer folgenschweren Zerstörung der Darmflora. Hildegard sieht in ihrer Vision das Krankheitsbild des entzündeten Magen-Darm-Traktes. Gastritis, Colitis, Morbus Crohn und Helicobacter pylori oder Hefepilzinfektionen mit Parasitenbefall. Alle diese Krankheiten können zu Magen- oder Darmkrebs führen. Hier steht, ich sah ein tiefes Tal mit gewaltiger Länge und Breite. Damit ist der Magen-Darm-Trakt gemeint, in dem ein starkes Feuer brannte mit unvorstellbarem Gestank. Tja, das sind die Blähungen, die Entzündungen, das Fieber, die Infektionen, ein Darmkrebs. In dieser Gegend wimmelte es von scheußlichen Würmern mit grausamer Gestalt. Hiermit wurden die Seelen derjenigen Menschen gereinigt, die am Zustand geistiger und seelischer Umnachtung festhielten. Sie waren ohne jegliche Einsicht und fühlten sich auch nicht dafür verantwortlich. Sie mussten in dieser Finsternis hausen, weil ihr Herz von dieser Schwäche geschädigt war. Sie brannten in diesem Feuer, weil sie die Gottesferne liebten. Im Widerstand gegen Gott fingen sie an zu stinken. So wurden sie auch noch von den Würmern geplagt, weil sie immer wieder neue Gemeinheiten gegen andere Menschen ersannen. Ja, das sind die Beschreibungen der Gottesvergessenheit, die organischen Einschränkungen, darüber haben wir gesprochen. Wie klingen denn die heilenden Worte? Wie sieht das Bild aus der Gottesnähe, das Hildegard blicken durfte? Wie Gerd Strelow schreibt: Wer glücklich werden will und nach einem sinnvollen Leben sucht, kann jetzt schon wie im Paradies leben, indem er sich bemüht, Gottes Willen zu tun und sich für sein Reich einzusetzen. Und er zitiert Hildegard mit folgenden Worten: Was redest du in deiner Blindheit für einen Blödsinn? Wer hat dich denn geschaffen? Und wer erhält dein Leben? Nur Gott allein. Warum begreifst du nicht, dass Gott dein Schöpfer ist und nicht du selbst? Ich rufe zu Gott und bitte ihn um alles, was ich zum Leben benötige. Ich folge seinem Willen und halte daran fest. Und dabei erkenne ich Gott selbst. Wie? Ich erspüre die Nähe Gottes, wenn ich ihn anbete und mit ihm rede. Weiter heißt es: Der Zeitgeist hat Gott schon lange aus dem Sinn verloren. Nur Gott schenkt dem Menschen alles Notwendige zum Leben: Speise, Kleidung und Freunde. Zwar sehen wir, wie alles wächst, haben aber keine Ahnung, wie das geschieht. Nur die wenigsten wissen, dass sie aus Gott leben. Keiner kann diese Menschheit retten und am Leben erhalten, wenn nicht der Schöpfer allein. Ich will daher die Kraft der Heiligkeit nutzen, um in die heilige Gegenwart Gottes zu gelangen. Denn ich bin der Fahnenträger im Reiche Gottes. Ich bin wie ein Fürst, ein Befehlshaber in seinem Militär, mit dem er seine Werke ausführt. Zitat Ende. Tja, wenn man in diese Erkenntnis kommt, was geschieht dann? Strelow sagt: Das Leben stirbt nicht, sondern wird gewandelt. Es gibt keine Wandlung in die spirituelle Ganzheit auf der Ebene des Schöpfers ohne das ständige Sterben und Werden, das nach dem griechischen Apotheosis im Sinne einer Teilnahme am göttlichen Werk genannt wird. Die Heilung schließt den Tod nicht aus, sondern sieht ihn als Möglichkeit der Regeneration, weil das Leben selbst ein ständiger Vorgang des Sterbens und Werdens ist. Jede Körperzelle stirbt nach einiger Zeit ab und regeneriert sich zu neuem Leben. Durch den Tod findet der Mensch zu seinem endgültigen Ziel und vereinigt sich mit Gott. Nur das Böse will nicht sterben und hält am Status quo fest. Der Tod ist demnach kein endgültiges Aus, sondern nur ein Übergang ins ewige Leben. Hildegard schreibt, dass das Leben nicht stirbt, sondern sich wandelt. Vita mutatur, non tollitur. Daher kann auch der Tod als letzter befreiender Akt in der Krankheitssituation begrüßt werden, sozusagen als Befreiung vom Leiden. Die Heiligkeit braucht den Kampf, um gegen die Krankheit vorzugehen. Denn das Leiden kommt nicht von Gott, sondern ist ursprünglich ein Übel, ein Fluch, ein Mangel. Auf keinen Fall ist die Krankheit ein von Gott geschicktes Übel, gegen das man ohnehin nichts tun kann. Anfänglich ist jede Krankheit ein Energieverlust durch eine Schwäche, ein Leid, das auf dem Menschen lastet und durch die Kraft des Himmels vertrieben werden kann. Keine Heilung ohne Reinigung der Seele. Niemand kann heilen, wenn wir nicht die seelisch auslösenden Ursachen beseitigen. Ja, und dazu gehören die drei wichtigen Schritte: die Fehler erkennen, die Fehler vor Gott und den Menschen bereuen und zur Umkehr bereit sein. Ist das nicht wundervoll, wenn man da erstmal ist, wie schön es auch sein kann, wenn wir unsere Fehler bekennen können? Dieses Bekennen können, was zunächst das eigene Erkennen als Grundlage erfordert, geht plötzlich ganz einfach, weil man im Wissen um die Naturgesetze plötzlich erkennt, nein, es war kein Kavaliersdelikt, keine Petitesse, keine Marginalie, sondern es war ein glatter Verstoß gegen die Naturgesetze, was ich mir hier geleistet habe. Ich weiß ganz genau, wovon ich rede, wenn ihr euch erinnert, als ich 2006 als Karrierefrau vor die Kameras getreten bin und gesagt habe, ich habe den Weg der Weiblichkeit verloren. Ich habe nur die Karriere vor alles gesetzt, aber bin als Mensch und als Frau auf der Strecke geblieben. Das Eva-Prinzip, das Buch, das ich geschrieben habe, das ich euch übrigens demnächst mal als Hörbuch von mir gesprochen damals einstellen werde, das ist das Zeugnis, Bekenntnis dieses Erkennens gewesen. Und es hat mir extrem gut getan, es hat mich so erleichtert, mehr und mehr das bekennen zu dürfen in der Öffentlichkeit. Ich habe ja auch in der Öffentlichkeit dagegen verstoßen. Ich war nun mal bekannt und durfte es bekennen. Und ich bin heute dankbar und glücklich dafür, dass ich das durfte. Und auch alles andere, was einem widerfährt, was auch mir bis heute immer mal wieder passiert. Sobald erkannt wird, das war falsch, sollte man sofort in das Erkennen kommen und in das Vortragen demjenigen gegenüber, dem man eventuell geschadet hat. Und vor Gott, indem man reut und betet. Und schon merkt man, wow, ich habe ein dickes Paket abgeworfen. Ihr Lieben, Hildegard heilte vielfach ohne Medikamente allein durch die seelischen Arzneimittel und hat über 25 Wunderheilungen durchgeführt, schreibt Wiekart Strelow. Und sie verrät uns in dem Buch Skivias ihre ganz speziellen Heilungsschritte für die allerschwersten Konflikte und Krankheiten. Da heißt es geht also nicht ohne Schweiß. Denn durch Gott hast du das, wodurch du arbeiten kannst. Wenn du Frucht bringst, wirst du den Lohn davon tragen. Daher, o Mensch, warum hast du nicht den Acker deiner Seele vorbereitet und die unnützen Dornen und Disteln ausgerissen? Mich hättest du fragen sollen, bevor du dich wie ein Betrunkener in deiner Arbeit stürztest. Wenn du mich aber in innigster Erkenntnis deiner Seele suchst, tue ich alles, was du begehrst. Und wenn du bei deiner Arbeit zusammenbrichst, dann suche mich mit Seufzen, auch wenn alles in Schutt und Asche gefallen ist. Ich werde dich wieder aufrichten, wenn du gefallen bist, wenn du mich suchst und zu mir sprichst, o mein Gott, ich unwürdiger Mensch habe in mir nicht die Kraft, meine Unschuld zu bewahren. Wenn du mir hilfst, entzündest du in mir das Feuer, damit die Glut meiner Gewohnheitssüchte ausgelöscht werde, so dass ich wieder am Quell des lebendigen Wassers trinken kann. Zitat Ende. Ja, und plötzlich fallen uns die Schuppen von den Augen und wir fühlen uns wieder mit der ganzen Kraft der Schöpfung in Liebe, Respekt und Bewunderung verbunden. Die Heils- und Heiligungskraft dieses Gebetes ist absolut fabelhaft, sagt Strelow. Sie können mit dieser Kraft Ihr ganzes Leben heiligen. Es gibt keine einzige Angelegenheit des täglichen Lebens, die Sie nicht mit dieser Kraft verbinden können. Ob es die Gesundheit betrifft, die Arbeit, die Finanzen, die Sexualität, beim Kochen und Saubermachen, Einkaufen, überall treffen Sie Entscheidungen, die mit der Heiligkeit harmonisch übereinstimmen, also mit den Gottgesetzen, mit den Naturgesetzen. Selbst Ihre Verdauung, sagt er, wird zu einem Akt der Heiligkeit. Das ganze profane Leben lässt sich zu einem Akt, ja, in Richtung Heiligkeit verfeinern, verschönern und ins Erhabene steigern. Alle Menschen und Geschöpfe betrachten wir aus dieser Sicht mit den Augen eines Freundes, dem es nicht gleichgültig ist, wenn seine Freundin leidet. Wir werden getrieben von der Ungerechtigkeit in der Welt und von der Vorstellung, wie schön sie sein könnte. Alle Menschen und die ganze Natur sind mit dieser Heilungsenergie ausgerüstet und von Gott bestimmt, gemeinsam das Himmlische, Wunderbare und Großartige zu schmecken, zu fühlen und zu begreifen. Von jetzt an werden wir das Ganze nicht mehr aus den Augen verlieren.